An Weihnachten kommt der Engel zu den Hirten und ruft: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann spricht er von dem Retter, den lang ersehnten Retter, dem Messias. Und viele Menschen der damaligen Zeit haben ja auf diesen Messias, den Retter, gewartet. Und dann liegt dieses Baby in der Krippe, erstmal überraschend für viele, dass das nicht so dieser große König ist jetzt, der noch mächtiger ist als der Kaiser in Rom, sondern das ist so ein kleines Baby, ein Säugling in der Krippe und ist erstmal niedlich und süß und man freut sich dann an diesem Christuskind. Und dann hat man ja die große Erwartung, okay, wie ist denn jetzt dieser Messias? Da hat man ja im Jesaja-Buch gelesen, er wird dann Blinde sehend machen, er wird dann ja Menschen, die traurig sind, wieder Mut spenden und Kraft spenden und Perspektive geben und er wird Kranke heilen. All das wusste man ja und jetzt dachte man, okay, jetzt bist du da in der Krippe und nun passiert 30 Jahre erstmal gar nichts. Wir fragen uns heute am 27.12., an dem Tag nach Weihnachten, wie ging es dann weiter? Wenn wir ja da mit dieser guten Nachricht der Engel konfrontiert worden sind, was ja nicht nur den Hirten gilt, sondern auch uns heute, 2000 Jahre später, dann fragen wir uns, was haben wir jetzt davon? Was haben wir jetzt von Jesus? Okay, Jesus wächst heran und es vergehen tatsächlich 30 Jahre, ohne dass er nur einem Hoffnung spendet, nur einen Blinden sehend macht oder einen Lahmen heilt, dass er wieder gehen kann. Wie muss es den Menschen damals ergangen sein, dass sie sagten, wir haben jetzt so viel Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt und das ist ein kleiner Junge, der da heranwächst, der muss lesen, schreiben, lernen, der ist dann später in der Ausbildung seines Vaters Josef, ist ein Zimmermann und irgendwie kriegt man nicht mehr so viel mit. 30 Jahre ist schon eine Zeit. Ich bin 36 Jahre, das fühlt sich an wie ein ganzes Leben. Und stell dir mal vor, viele Jahre vergehen und du weißt, in Bethlehem, irgendwo da in Nazareth, irgendwo da in Galiläa, da ist so dieser Sohn Gottes, aber man hört nicht mehr viel von ihm. Nach zehn Jahre nach der Geburt Jesu werden dann manche dann gesprochen haben hier, was ist eigentlich mit dem Christuskind geworden? Also mit dem Sohn Gottes, habt ihr was von ihm gehört? Nee, wir haben nichts von gehört. 20 Jahre später, 30 Jahre, hört man nichts von ihm. Und jetzt mal aus der Perspektive Jesu. Jesus ist hierher gekommen auf diese Erde, in Bethlehem ist er geboren. Und ich habe mich manchmal gefragt, er hat ja eine Mission, er hat einen ganz klaren Plan. Er wollte die Menschen retten. So, wie gehst du vor als Retter? Du weißt, du wirst als Baby erstmal in der Krippe liegen und du wirst dann bemuttert werden. Und dann musst du erstmal laufen lernen. So. Aber Jesus ist ja nicht erst in der Krippe dann existiert. Er hat ja schon vorher existiert. Er ist ja ewig, er ist ja Gott. Das heißt, bevor er Mensch geworden ist, was hat er sich denn da gedacht? Also wenn ich jetzt auf diese Erde komme als Baby in der Krippe, wie gehe ich da konkret vor? Und ich stelle fest, wenn wir jetzt diesen Text lesen, dass Jesus ein Stratege war. Wie würdest du vorgehen, wenn da eine Menschenmenge wäre, die du retten und erlösen möchtest? Nicht über irgendwie Machtmissbrauch, über die Pistole, über unter Druck setzen, sondern durch Liebe. Wie würdest du vorgehen, um möglichst viele, viele, viele Menschen zu erreichen? Jesus hat sich gedacht, nee, die ersten 30 Jahre mache ich erstmal gar nichts. Lasst uns das mal durchdenken, seine Perspektive. Und dann mit 30 Jahren beginnt er seinen öffentlichen Dienst und dann geht's los. Sein erstes Wunder, das schauen wir uns jetzt an, sein allererstes Zeichen, Jesus macht Wasser zu Wein auf einer Hochzeit. Können man sich auch denken, naja, das ist strategisch gut. Wein möchte jeder, dann schaffe ich es, eine Hochzeit für meine Zwecke auszunutzen, so als Wedding Crasher. Da gehe ich zu der Hochzeit in Kana, da sind sowieso viele Leute immer zusammen, da mache ich mal eben Wasser zu Wein und dann finden mich alle nett, dann habe ich auf einen Schlag viele Follower. Und dann werden da wahrscheinlich junge Paare sitzen, also Verlobte, die dann auch später heiraten wollen. Die werden sich denken, so einen möchte ich auf der Hochzeit haben. Wenn dann wir keinen Wein mehr haben, dann haben wir ja den Jesus. Also nehmen wir den auch auf die Gästeliste auf der Hochzeit, zur Hochzeit in Kapernaum. Und dann Nazareth, die Hochzeit wollen. Ja, und dann wird er dann schon so weitergereicht werden. War das Jesu Idee? Hat er sich gedacht, na, auf diese Weise, da kriege ich die Leute. Das passt doch nicht so wirklich, oder? Irgendwie. Und dennoch hat er es gemacht. Sein erstes Wunder war tatsächlich Wasser zu Wein. Und da meine Frage, warum hat er es getan? Die ganzen Bewohner, das Volk Israel, die Israeliten, die haben ja einen Messias erwartet, der dann nützliche Wunder tut. Die hatten dann in der Verwandtschaft jemanden, der blind war und dachten sich, oh, jetzt ist der Messias, der Retter da. Und jawohl, jetzt hat er Hoffnung, der Felix, der kann nicht gucken. Dann, wenn Jesus dann in unsere Stadt kommt, dann hat er dann Hoffnung auf Heilung und dann kann er wieder sehen. Und statt einer blinden Heilung macht er was? Wasser zu Wein. Ist gut, aber nicht wirklich notwendig. Warum hat er es getan? Und deswegen lade ich uns ein, mal diesen Text genauer anzusehen. Johannes 2, Kapitel 1 bis 12. Da gehe ich mal Vers für Vers durch und wir versuchen mal wirklich zu erfassen, was führte Jesus im Schilde? Denn er hatte ja diese Perspektive, möglichst viele Menschen zu retten. Also Johannes Kapitel 2, ab Vers 1, wir gehen Vers für Vers durch und hier steht, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Zunächst nur der Vers 1. Am dritten Tag, das heißt, vorher sind ein paar Tage dem vorangegangen. Da lesen wir in Kapitel 1, Vers 35, am folgenden Tag und 43 wieder am folgenden Tag. Und jetzt hier am dritten Tag. Was ist denn an dem Tag vorher passiert, an den Tagen vorher passiert? Wenn jetzt die Hochzeit, sagen wir mal, am Samstag stattgefunden hat, was war denn am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag, also zwei Tage vorher, sehen wir, dass Jesus zwei Jünger berufen hatte, den Andreas und Petrus. Am Freitag, also am folgenden Tag, Vers 43, den Philippus und Nathanael. Vier Jünger, die er berufen hatte, zwei am Donnerstag, zwei am Freitag. Und mit diesen Jüngern kommt er jetzt zur Hochzeit nach Kana. Also das ist der dritte Tag. Und wir lesen hier, da ist die Mutter Jesu auch noch mit dabei. Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, so eine Hochzeit war nicht nur an einem Tag, nicht nur den Samstag, sondern mehrere Tage. Deswegen verstehen wir auch nachher, warum Jesus so viel Wein nochmal gemacht hat. Ja, das kann man dann besser nachvollziehen. Aber zur Hintergrundinformation noch ganz wichtig, hier ist der Beginn der Jüngerschaftsschule Jesu. Und er hat die ersten vier berufen. Und diese ersten vier kennen Jesus gerade mal ein Tag beziehungsweise zwei Tage. Für sie war Jesus fremd. Und das ist schwer für uns zu denken, wenn wir viele Predigten gehört haben, oft in der Bibel gelesen haben, wer dieser Jesus ist. Für diejenigen, die nicht in der Bibel gelesen haben, spätestens im Religionsunterricht oder Konfirmation, im biblischen Unterricht hast du von Jesus gehört und du weißt, was er so gemacht hat. Es ist allgemein bekannt, dass er Wunder getan hat, aber das wussten die ja nicht. So, und sie lassen sich jetzt auf jemanden ein, der für sie noch unbekannt ist und machen jetzt die ersten Erfahrungen mit ihm. Die Mutter Jesu war jetzt auch da, Maria, sie wird wahrscheinlich so 45, 46 Jahre alt gewesen, denn Jesus war jetzt 30 und sie war ja da nicht so alt, als sie das Baby Jesus zur Welt gebracht hat, vielleicht 15, 16, 17 Jahre, also ist sie jetzt 45, 46 Jahre alt. Vers 2. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Also Jesus wurde auch eingeladen zur Hochzeit mit seinen Jüngern. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern dann da Platz genommen hat, wird er da sich übers Wetter unterhalten haben oder über die Bundesliga-Ergebnisse jetzt am Samstag, haben die dann nebenbei mal geguckt, wie das Spiel läuft? Haben die sich über belanglose Dinge unterhalten? Ich glaube, Jesus hatte folgendes Ziel. Er wusste, jetzt habe ich 4 Leute, die sich mir anvertraut haben. Er wusste, er würde nach 3 Jahren am Kreuz von Golgatha sterben. Die Zeit der Jüngerschaftsschule würde 3 Jahre dauern. Und heute ist der erste Tag ihrer Ausbildung auf einer Hochzeit. Worüber redet man bei einer Hochzeit? Partnerwahl, Ehe. Ja, das sind doch die Themen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus mit denen über Epheser 5, Verse 25 und folgende gesprochen hat. Über die Inhalte, wie Gott sich Ehe vorgestellt hat. Er hat dann wahrscheinlich da gesessen, hat gesagt, Petrus, Andreas, Philippus, hört mal zu, ihr seid vielleicht noch Single, so und so, bei einer Partnerwahl, achtet bitte auf diese Werte. Und er hat das auch erklärt, warum, ja, diese großen Zusammenhang, Christus und die Brautgemeinde, die Gemeinde, ja, das ist so das Bild von dem Ideal von Ehe. Und Jesus hat diese Chance genutzt da, um sie zu prägen. Und da denke ich mir, was haben die Jünger am Ende dieses ersten Tages ihrer Ausbildung in ihr Notizbuch geschrieben? Was haben sie heute gelernt? Jünger heißt nichts anderes als Schüler. Sie sollten also von diesem Lehrer lernen und Jesus wollte sie vorbereiten. Worauf denn? Was ist das Ziel gewesen? Jesus wusste, wenn er in den Himmel fährt nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, dann müssten die Jünger fähig sein, selber Gemeinden zu gründen. Und stell dir mal vor, als Stratege, du weißt ganz genau, irgendwann kommt der Tag, wo du in den Himmel fährst, als jetzt Jesus, und du müsst jetzt diese 3 Jahre nutzen, oder 33 Jahre insgesamt nutzen, um möglichst effektiv Menschen hervorzubringen, die in der Lage sind, Gemeinden vorzustehen, Gemeinden zu gründen und zu leiten. Wie würdest du vorgehen? Und Jesus hat sich 30 Jahre erstmal genommen, um an Weisheit zu reifen, also Lebenserfahrung zu sammeln vielleicht, den Menschen zuzuhören, wie sind die Menschen so drauf, was sind ihre Nöte und Sehnsüchte und so weiter. Und dann wusste er, jetzt geht's los. Jetzt berufe ich die und jetzt mache ich sie zu Jüngern. 3 Jahre habe ich Zeit dafür, die erste Lektion ist Ehe. Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jetzt geht's los. Da ist ein Problem und wir ahnen schon, hier braucht es ein Problemlöser. Und Jesus wird da nicht einfach nur da gesessen haben und wird sich gesagt haben, was betrifft mich dieses Problem? Ich bin nicht der Bräutigam hier. Das interessiert mich nicht. Hätte der Bräutigam sich vorher mehr Gedanken machen sollen, wie viel er braucht an Wein. Und doch achten wir jetzt mal ganz genau auf unseren Meister, auf unseren Herrn Jesus. Wir, die wir selber uns als Jünger oder Jüngerinnen Jesu nennen. Wie ist Jesus da vorgegangen? Und wie machen wir selber andere zu Jünger? Denn das ist der Auftrag, den Jesus uns hinterlassen hat. Mache zu Jünger. Also der gilt uns allen. Und wenn Jesus dir heute zuruft, mach zu Jüngern, wie machst du andere zu Jünger? Schau mal, wie Jesus vorgegangen ist. Jetzt die Situation. Maria steht auf. Maria steht auf, kommt zu Jesus, tippt ihn an und sagt diesen Worte, sie haben keinen Wein. Welche Töne sind da so mitgeschwungen? Welche Botschaft ist angekommen in den Ohren Jesu? Ich glaube, da war ein Ausrufezeichen dahinter. Sie haben keinen Wein. Das ist so, wie wenn ich meinen Kindern sage, euer Zimmer ist unordentlich. Dann ist allen klar, was Sache ist. Räumt auf. Sie haben keinen Wein. Jesus, sieh zu. Mach. Für sie, wie kommt sie eigentlich auf die Idee, Jesus zu fragen? Ich meine, ist er ein Winzer? Nein, es ist ein Zimmermann. Ist Jesus da aufgefallen als der große Held? Nein, er war einer unter vielen, ganz normal. Und dennoch weiß sie, wer ihr Sohn ist, der Sohn Gottes. Und sie glaubt, wenn hier jemand das Problem lösen kann, dann er. Sie steht auf, geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein. Woher wusste sie das oder warum hat sie es wahrgenommen und Jesus nicht? Vielleicht fühlte sie sich verantwortlich für das Ganze. Sie hat das alles so überschaut, hat dann mal in die Küche geschaut, hat die Diener beobachtet, merkte, okay, jetzt die Letzten haben dann noch den letzten Tropfen ausgeschenkt. jetzt wird's knapp und sie fühlt sich da irgendwie so verantwortlich, steht auf, geht zu Jesus. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Da müssen wir jetzt drüber reden. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er ihr. Und da würde ich den O-Ton gerne wieder hören. Ja, wie hat Jesus da wirklich reagiert? Hat er sich da so verärgert umgedreht? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Lass mich in Ruhe. Bestimmt nicht. Oder wie stellt ihr euch das vor? Im Griechischen stehen nur 4 Worte, also im Urtext, was, du und ich. Und da bemühen sich jetzt die Übersetzer, das so in die Kultur, in den Kontext zu übertragen, dass es irgendwie griffig ist. Und ich habe beobachtet, in vielen unterschiedlichen Übersetzungen wird es anders übersetzt. Und ich glaube dennoch, hier ist ein Punkt, den wir hören müssen als Leser 2000 Jahre später. Johannes, der eben diesen Text uns weitergegeben hat, wollte, dass wir etwas lernen. Was denn? Jesus macht mit dieser Aussage deutlich: Mama, er sagt nicht Mama, Frau, ich bin nicht in Abhängigkeit zu dir. Du gibst mir nicht Aufträge. Wenn du sagst, räum das Zimmer auf oder kümmere dich um Wein, dann werde ich jetzt nicht aufspringen und das direkt umsetzen. Meine Stunde ist nicht gekommen, sagt er. Derjenige, der mir die Aufträge gibt, ist der Vater im Himmel. Und so lehrt er die Jünger später zu beten: Vater unser im Himmel, und nicht Mutter unsere im Himmel. Er macht sehr deutlich, in welcher Abhängigkeit wir stehen, sodass wir 2000 Jahre später, wenn wir Nöte und Probleme haben, wissen, an wen wir uns wenden: an den Vater im Himmel, denn er gibt dem Sohn die Aufträge. Das ist so nicht so ganz nett, aber darum geht es nicht, was wir fühlen. Es geht darum, was die Wahrheit der Bibel. Und das erscheint sehr auffällig, der Umgang, wie er jetzt mit seiner Mutter umgegangen ist. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Weiter geht's. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Also sie merkt hier, die Kommunikation ist unterbrochen. Klar gesprochen. Okay, weiß Bescheid, sie wendet sich zu den Dienern und sagt ihnen, was er euch sagen mag, tut. Vers 6, es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Das ist jetzt eine wichtige Information, dass dort irgendwo im Küchenbereich oder im Außenbereich Wasserkrüge standen nach der Reinigungssitte der Juden. Das war ganz normal oder es war gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern aus religiösen Gründen. Das war einfach, das gehörte dazu. Jeder musste erstmal raus und die Hände waschen. Und diese 6 steinerne Wasserkrüge stehen nun dort. Wenn man das jetzt umrechnet auf Liter, insgesamt fassten diese 6 steinerne Wasserkrüge 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen, also zu wem? Zu den Dienern: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Jetzt nochmal, Jesus war ganz normal gekleidet. Er hatte Hände eines Zimmermanns. Also er war ein Arbeiter, ganz normal und vorher noch unbekannt. Er betritt also den Raum, wo Diener eben beschäftigt sind mit Essensvorbereitung und Lagerung der Weine und so weiter. Und er geht nun zu ihnen hin und gibt ihnen Auftrag. Da könnten doch die Diener sagen: Was willst du denn eigentlich? Wir haben einen Speisemeister und der gibt uns die Aufträge. Und im Küchenbereich darf sonst keiner rein und schon gar nicht Anweisungen geben als nur der Speisemeister, der gleich auch hier eine Rolle spielen wird. Aber weil Maria vorher gesagt hat, was er euch sagen mag, tut, dann haben sie es gehört, denn sie war offensichtlich eine einflussreiche Frau und dann haben sie ihr Gehör geschenkt. Also füllt sie bis oben an und die Diener haben das wohl getan. Vers 8, und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es. Wo war denn dieses Wunder? Also sie haben das getan und jetzt sollten sie schöpfen und das dem Speisemeister bringen, der selbst nicht da in diesem Raum war. In welchem Raum befinden wir uns gerade? Wo passiert das Wunder? Öffentlich vor allen? sodass alle dann Jesus feiern, dass er aus Wasser Wein gemacht hat und er diese Hochzeit für sich gebraucht und seine Zwecke? Nein, offensichtlich irgendwo außen, im Backstage-Bereich. Das wird auch gleich bestätigt, weil der Bräutigam das auch nicht mitbekommen hat. Schöpft es nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, er wusste das nicht, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Der Speisemeister kennt sich mit Weinen aus, er hat wahrscheinlich geschmeckt, dass das ein sehr, sehr kostbarer, wertvoller Wein ist. Wenn Jesus Wein macht, dann ist der gut, das ist ein göttlicher Wein. Aus was hat er denn Wein gemacht? Aus Wasser. Also da gibt es keine Bestandteile, ja, aus denen er dann den Wein gemacht hat. Das war eine Creatio ex nihilo, aus dem Nichts hat er geschaffen. Kostbaren, leckeren Wein, er hat da nicht irgendeine Plörre geschaffen. Das wird auch gleich bestätigt, indem wie der Speisemeister den Bräutigam würdigt für diesen guten, besseren Wein. Und der Speisemeister trinkt etwas von und sagt, wow, das ist natürlich ein ganz edler, guter Tropfen. Und jetzt geht dieser Speisemeister zum Bräutigam. Und der Bräutigam, ich kann mir vorstellen, dass er von dem Ganzen gar nichts mitbekommen hat. Der hat gar nicht gewusst, dass da der Wein mangelte. Und jetzt sucht der Speisemeister den Bräutigam auf, er kommt also in diesen großen Saal, in den Raum, wo alle dann gesellig miteinander feiern und tanzen und sich bewegen, und dann sucht er den Bräutigam auf und tippt ihn auf die Schulter und spricht ihn an. Jeder Mensch setzt zuerst, in Vers 10, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und das würde ich auch gerne im O-Ton hören. Wie war das im Original? Wie klingen diese Sätze? Also nochmal, jeder Mensch, also normalerweise setzt man zuerst den guten Wein vor, und wenn die Leute dann so ein bisschen betrunken sind, dann das noch, was noch weg muss, also den schlechten Wein. Das merken die nicht, ist okay, komm, den setzen wir jetzt auch noch auf, dann geht das auch noch weg. Du aber hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und hier nehme ich wahr, dass da Achtung und Wertschätzung mitgeht mit diesen Worten. Also normalerweise macht man es so, aber du gehst anders vor. Und was ist hier in diesem Moment passiert? In der Kultur damals wäre es wahrscheinlich eine Blamage, wenn man nicht genug Wein für alle hat. Ja, wo Gastfreundschaft ein Riesenwert ist, brauchst du genug essen, genug zu trinken, und wenn es dann mangelt, dann ist es peinlich. Und das spricht sich auch in der Gegend rum. Also wart ihr auch bei der Hochzeit von dem hier in Kana, die hatten zu wenig Wein, peinlich. Ja, oder der Bräutigam hatte nicht genügend Geld. Das hat alles zu tun mit Scham und Schande, und eben ist eine Blamage für ihn. Und statt hier einen Gesichtsverlust zu erleben, diese Peinlichkeit zu erfahren, erlebt der Bräutigam was? Wertschätzung und Anerkennung, Ehre. Was hat Jesus also hier bewirkt mit diesem Wunder? Er hat den Bräutigam aus der Patsche geholfen, ohne dass der Bräutigam ihn darum bat. Er hat sich für den Bräutigam eingesetzt und hat ihn bewahrt vor dieser Blamage. Im Gegenteil, er hat ihm sogar ihn zu Ehre gebracht. Ohne dass die Hochzeitsgesellschaft davon mitbekommen hat, dass Jesus eigentlich der war, der das Wunder gemacht hat. Denn jetzt denkt inklusive der Speisemeister, dass der Bräutigam anders vorgegangen ist als alle anderen. Es ist wunderschön zu beobachten, dass Jesu öffentliches Wirken mit einer Hochzeit beginnt und später nach der Himmelfahrt oder dann, wenn wir auch zu Jesus kommen als Gemeinde, sein öffentliches Wirken dann mit einer Hochzeit abgeschlossen wird in der himmlischen Herrlichkeit. Wir als Gemeinde Christi sind die Braut Christi, und wir haben gerade so die Verlobungszeit. Es wird irgendwann mal die Hochzeit stattfinden im Himmel, da wird Jesus selbst der Bräutigam sein und wir als Gemeinde kommen dann als Braut zu ihm und werden dann dieses Fest im Himmel feiern. Und dann wird es genug von allem geben, keine Sorge. Aber Jesus kannte seine Rolle als Bräutigam schon zu diesem Moment und er wusste, diesen Bräutigam kann ich jetzt nicht hängen lassen. Ich werde ihm helfen. Und er hat das auf diese wunderschöne Art und Weise gemacht, sodass er am Ende, ja, wie reagieren dann die Jünger? Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Er hatte dieses Ziel, diese Jünger, diese vier Jünger, die gerade am Anfang der Jüngerschaft waren, der Jüngerschaftsschule waren, zu gewinnen, sie vorzubereiten auf das, was noch kommen würde. Und er hat durch diese Tat, dieses Wunder, es bewirkt, dass die Jünger glaubten. Und das ist immer die Basis von jeder Jüngerschaft. Für uns Christen ist das Wichtigste in dem Miteinander mit Gott der Glaube, das Vertrauen. Aber haben die Jünger dann Jesus jetzt bewundert, also seine Herrlichkeit bewundert und an ihn geglaubt, wegen dem Wunder, dass er Wasser zu Wein gemacht hat? Was findest du gerade so bewundernswert an Jesus? Und nachdem ich diesen Text nochmal gründlich mir angesehen habe, bin ich natürlich beeindruckt von seiner Fähigkeit, Wasser zu Wein zu verwandeln. Aber da gibt es noch etwas, was mich staunen lässt. Jesu Art der Nächstenliebe. Jesus, wie er vorgegangen ist, um diesen Bräutigam aus der Patsche zu retten. Und da wussten die Jünger, und das haben die in ihren Notizblock aufgeschrieben, okay, diesem Jesus können wir vertrauen, denn wenn wir mal in der Patsche sind, wird er uns daraus helfen. So wie er den Bräutigam rausgeholfen hat. Dem können wir vertrauen, mit dem können wir gehen. Punkt. Haben sie sich so eingetragen in ihr Notizblock. Und für Jesus war klar, oder für die Jünger wird auch später klar werden, für uns, die wir heute, 2000 Jahre später, diesen Text lesen, wissen wir, diese Situation dort in Kana, also das erste Wunder Jesu, ist ein kleines Bild für das große Bild, was noch kommen wird, wo Jesus uns aus der größten Blamage unseres Lebens retten wird. Er wird uns oder hat uns aus der Patsche geholfen am Kreuz von Golgatha, als er dort gestorben ist. Was hat das denn bezweckt? Was hat das denn bewirkt, dieser Tod Jesu am Kreuz? Da hat er mich vor meiner größten Blamage gerettet. Und wann wäre die? Und Gott sei Dank werde ich die nie erleben. Und ich hoffe, dass du und keiner diese Blamage erlebt, wenn wir irgendwann mal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wenn wir mal vor dem Richter stehen, vor Gott, der dann auf dem Thron sitzt und wir alle müssen dann irgendwann mal vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben, gedacht, nicht gedacht haben, gesagt, nicht gesagt haben. Wir stehen dann da und Gott hat vor sich diese Liste mit all unseren Werken. Und dann stehen wir in der Reihe und irgendwann mal bin ich dran, bist du dran und jeder muss an diesem Richter vorbei und die einen werden schon zittern, werden sagen, oh, oh, jetzt kommt alles ans Licht. Das wird peinlich. Und bevor ich da so vor dem Vater, vor dem Richter stehe und zittere und denke, das wird die größte Blamage meines Lebens, alle werden jetzt mitbekommen, was für ein Egoist ich bin, was für ein Sünder ich bin, dann in diesem Moment, bevor ich dann vor Gott dann Rechenschaft ablegen muss, stellt sich Jesus Christus vor mich und sagt, er hat an mich geglaubt. All diesen Schmutz, all diese Sünde, all diese Schuld habe ich ihm weggenommen. Und dann wird der Vater sagen, okay, komm rein in die himmlische Herrlichkeit, komm zum Hochzeitsfest. Da hat Jesus mir aus der Patsche geholfen. Und das Bild hier zu Kana ist das ein kleines Bild für das, was noch kommen wird. Und diese Bilder, in diese Situationen werden die Jünger noch häufiger erleben und werden merken, so ist Jesus. So ist Jesus. Ich schließe diese Predigt mit der Frage, wie würdest du denn heute beginnen, Jünger zu machen? Das ist der Auftrag. Jesus hat in Matthäus 28 ganz klar gesagt, mache zu Jünger. Wie gehst du vor? In unserer Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen haben wir folgendes Prinzip, und zwar diese Hand. Schaut euch die mal an, diese Hand hat 5 Finger. Jesus hatte am Anfang 4 Jünger. Andreas, Petrus, Philippus, Nathanael. 4 Jünger. Er hatte später 12, aber ich glaube, niemand kann 12 Personen zu Jünger machen, es sei denn, er ist Single und Gott. Ja, da musst du Zeit für haben und auch göttliche Eigenschaften. Ja, Jesus konnte das. Ich glaube, niemand von uns schafft es, 12 Jünger hervorzubringen. Also haben wir uns in der Gemeindegründungsarbeit Euskirchen gesagt, wir konzentrieren uns auf 4. Wenn ich der Daumen bin, bin ich einer untergleichen, aber 4 Personen sind diejenigen, die ich zu Jünger machen will, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann und wo ich mit denen Schritte gehen kann. Welche Schritte ist Jesus gegangen? Jesus hat ihnen sie aus der Patsche geholfen. Jesus hat ihnen einfach geholfen, ohne dass sie darum baten. Welche 4 Menschen kannst du zu Jünger machen? Denk an diese Hand, du bist der Daumen. Welche 4 Personen, welche Namen würdest du auf diese Finger schreiben? Und wo kannst du ab heute Kontakt aufnehmen und zusammen beten und helfen und helfen und zuhören und trösten und unterstützen, sodass dann diese 4 Leute selber zum Daumen werden, die andere 4 zu Jünger machen und so weiter und so weiter. Dann haben wir Weihnachten verstanden. Dann ist Weihnachten nicht nur ein romantisches Fest, wo ein Baby in der Krippe liegt, sondern wo ein Meister herangewachsen ist, wo der König aller Könige seine Bühne betreten hat hier auf dieser Welt, nicht in Glanz und Gloria, wie die Könige dieser Welt das tun, sondern als raffinierter Stratege, der wusste, wie er diese Jünger gewinnen kann in 3 Jahren, sodass heute 2020 nach Christus, 2000 Jahre später, wir hier sitzen als gläubige Christen und uns dann fragen, wie können wir andere Menschen zu Jünger Jesu machen. Gott segne uns dabei. Amen.